Hallo Freunde der Zina am BWZK Koblenz. Willkommen zum Podcast Klinische Notfallmedizin. Das heutige Thema ist Trommelwirbel. Quickies in der Notaufnahme. Nun nicht gleich rot werden, es handelt sich hierbei um ein neues Konzept und Format, mit dem ich euch in kurzen, prägnanten Episoden bestimmte Themen näher bringen möchte, die sich meiner Meinung nach nicht für eine ganze Podcast-Episode eignen. Nun, vielleicht habt ihr mitgekriegt bei meinem letzten Podcast, dass ich etwas technische Schwierigkeiten hatte. Mein Mikrofon hatte irgendein Knacken und auch das Schneiden hat nicht so gut funktioniert. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich hoffe, diesmal wird es besser. Ich habe ein bisschen upgegradet und mal sehen, wie es jetzt so läuft. Nun, beginnen möchte ich mit einem kleinen Aufreger. Ich bin zuletzt mal wieder durch meine Notaufnahme gedackelt, sogar mit einem Kaffee in der Hand, also insgesamt guter Stimmung. Und da sehe ich einen Patienten, der seinen Finger in einem Becher badet. Nun, das ist etwas, was mich schon seit längerem beschäftigt und mich auch immer wieder aufregt. Deswegen möchte ich ein paar Sätze dazu sagen. Was ist also passiert? Der Patient hat sich beim Schnitzen oder beim Schneiden von Gemüse oder dergleichen in den Finger geschnitten und kommt jetzt in die Notaufnahme, um klären zu lassen, ob genäht werden muss oder nicht. Was passiert dann? Der Patient bekommt einen Becher mit einem Desinfektionsmittel angereicht und badet seinen Finger. Dies soll eine Wundpräparation oder eine Reduktion der Bakterien erreichen. Ist das denn nötig? Stimmt das? Und gibt es dafür irgendwelche Evidenz? Nun, wenn ich das so frage, dann wird man sich schon denken können, dass ich wahrscheinlich nicht zu 100%ig damit übereinstimme, wenn das so gemacht wird. Früher hat man für so etwas gern Octenisept verwandt, weil es in den Wunden ja nicht brennt und deswegen ja gut ist für die Wunde. Dann kam es ein bisschen ins Gerede wegen Nekrosen, die es bilden könnte, wobei die hauptsächlich dann aufgetreten sind, wenn irgendein schlauer Mensch in einen entsprechend umschlossenen Bereich, zum Beispiel die Handinnenfläche, Octenisept hineingesprüht hat, was dann zu schweren Nekrosen geführt hat. Aber auch in den Wunden führt das Octenisept dazu, dass die T-Zellen und andere Helferzellen absterben, genauso wie die Bakterien, und deswegen es später zu Wundheilungsstörungen kommt. Dann hat man das verlassen und was man jetzt macht, ist in Lavasept oder Lavanit baden. Da ist Polyhexanid drin und das darf man ja sogar ins Abdomen schütten und dann ist das ja gut. Nun, es soll, wobei da die Datenlage so unglaublich dünn ist, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, darüber zu reden. Also es soll weniger Wundheilungsstörung bis zu gar keine Wundheilungsstörung machen. Wobei es bei großflächigen Verbrennungen auch schon zu Nekrosen geführt haben könnte. Aber auch da ist die Datenlage so dünn, dass man sich im Prinzip Gedanken machen muss, ob das überhaupt Sinn macht, bevor man sich Gedanken darüber macht, was man dafür benutzt. Nun, wir wollen mit dem Fingerbaden anfangen und dann noch ein paar Sätze zur Wound Preparation, also zur Wundvorbereitung, verlieren. Also, das Fingerbaden soll Folgendes erreichen: die Desinfektion der Wunde. Nun, außer dass es die Haut aufweicht und damit zu einer vermehrten Permeabilität führt, ändert es eigentlich nicht viel daran, denn eine Wundpräparation muss aktiv erfolgen. Da ist Blut ausgetreten. Wenn man jetzt sich vorstellt, man hat eine kontaminierte Wunde, dann gehen die Bakterien und die anderen Dinge, die da so drin sind, der Schmutz und so, der geht ja nicht dadurch raus, dass der Finger badet, sondern man muss aktiv Flüssigkeit, normalerweise Wasser, Ringer oder Nazel, in die Wunde sprühen. Zum Teil sogar mit relativ hohem Druck, deswegen gibt es ja auch eine Jet-Lavage bei besonders verschmutzten Wunden, um den ganzen Dreck da rauszukriegen. Vorsicht ist dabei geboten, wenn man nämlich zu viel Druck aufwendet, dann bläst man das Ganze eher ins Gewebe und eben nicht aus der Wunde raus. Das heißt, schräg oder auf jeden Fall in einem Winkel ansetzen und das Ganze rausspülen. Was kann man dafür verwenden? Nun, typischerweise wird Wasser verwendet. Warum? Balancierte Lösungen oder Nazel führen nicht zu einer Veränderung im Gewebe und man kann jetzt in dem Fall sagen, ja, ich blase jetzt da die ganzen Schmutzpartikel raus. Für Länder, in denen man ein bisschen mehr noch aufs Geld schauen muss als bei uns, hat man untersucht, ob bei verschmutzten Wunden an den Extremitäten zum Beispiel Leitungswasser eine Möglichkeit ist, und zu mehr oder weniger Wundinfektionen führt, und es führt nicht zu mehr Wundinfektionen. Es ist also vollkommen legitim, einen Patienten, der zum Beispiel mit einer Handwunde kommt, ans Waschbecken zu gehen und diese Handwunde dort auszuspülen. Wann brauchen wir also Antiseptika in unseren Wunden? Nur dann, wenn wir infizierte Wunden vorrätig haben. Das heißt, die ganzen Untersuchungen, die man so in der Literatur findet, bei PubMed zum Beispiel, beschäftigen sich mit dem Einsatz der Antiseptika in den chronischen Wunden. Dort ist es natürlich auch so, dass eine bakterielle Besiedlung stattgefunden hat. Wenn ich mir aber gerade beim Tomatenschneiden in den Finger geschnitten hat und das geschweißt hat, übersetzt, es hat also sehr stark geblutet, dann sind da keine Bakterien drin. Was muss ich also machen? Ich spüle die Wunde aus, damit keine Koagel oder irgendwelche anderen Fremdkörper mehr vorrätig sind. Und danach werden die Wundränder mit den Chlorapreptupfern, die wir extra dafür angeschafft haben, desinfiziert, damit eben kein Desinfektionsmittel in die Wunde eintritt und später zu Wundheilungsstörungen führt. Danach wird die Wunde genäht oder exploriert, je nachdem, was notwendig ist. Und die Wundpräparation erfolgt mit Flüssigkeit. Denn auch wenn das Polyhexanid in die Wunde eingebracht werden darf, heißt das ja nicht, dass ich es unbedingt immer einbringen muss. Denn entwickelt ist es als Wundspüllösung für infizierte chronische Wunden, nicht für akute Wunden. Es muss also die Entscheidung getroffen werden, habe ich hier eine infizierte Wunde oder zumindest eine Wunde, die mit etwas verschmutzt ist, bei dem ich davon ausgehen kann, dass die Bakterienlast hoch ist. Ich denke jetzt an Hundekot oder Dung oder irgendwas Vergammeltes, nicht hingegen an saubere Wunden, die man sich mit einem mehr oder weniger sauberen Messer zugefügt hat oder dergleichen. Das ist die Entscheidung, die das behandelnde medizinische Team dann treffen muss. Und wenn wir eine entsprechende Lösung in die Wunde einbringen wollen, ist das sicherlich mit dem Polyhexanid zurzeit die beste Lösung. Das heißt aber nicht, dass wir dergleichen Dinge immer einbringen müssen. Und der nächste Schritt ist, das Baden des Fingers in einem Becher hilft nur dem Arzt, der dann noch in Ruhe eine Viertelstunde einen Kaffee trinken kann. Aber er kann auch einfach so noch einen Kaffee trinken und danach eine Wundpräparation durchführen, wie sie gemacht werden sollte. Ich fasse also nochmal zusammen. Becherbaden ist out. Polyhexanid-Lösung ist in, aber nur für infizierte oder verschmutzte Wunden. Ansonsten Leitungswasser, sterile Flüssigkeit, und davon sehr, sehr viel, um einen sauberen Wundgrund zu erreichen und dann eine gute Wundheilung. Also weiter mit dem nächsten Thema. Ein kleines Bonbon im Bereich der WWZ-EM-Cast Quickies für unsere Freunde aus der Anästhesie. Wenn man zum Beispiel auf Wunsch des Viszeralchirurgen kurz vor Ende der Operation noch eine größere Menge an Rocuronium im Patienten versenkt hat, liegt es nahe, den Patienten mit Sugammadex zu antagonisieren. Es ist nicht mehr so teuer wie früher und es funktioniert, auch aus eigener Erfahrung heraus, absolut großartig. Jedoch sollte man sich einer bestimmten Nebenwirkung dieses Medikaments bewusst sein, und dabei handelt es sich um folgende. Hierbei handelt es sich um die Wechselwirkung mit Kontrazeptiva. Was passiert dort also? Die zu erwartende Wechselwirkung zwischen Sugammadex und Gestagen besteht in einer Reduktion des freien Gestagenspiegels und ist vergleichbar mit der Reduktion, die beobachtet wird, wenn eine Tagesdosis des oralen Kontrazeptivums zu spät eingenommen wird. Das heißt, es müssen dieselben Verhaltensregeln eingehalten werden, wie wenn die Pille an dem Tag vergessen wurde. Dasselbe gilt für andere Arten der Gestagenausschüttung, zum Beispiel über einen Nuva-Ring oder ähnliche Antikontrazeptiva. Das heißt, es besteht auf jeden Fall eine Aufklärungspflicht durch den Anästhesisten, der das Sugammadex verwendet hat, bei dieser Patientin. Ansonsten kann man sich ja schon mal zum Unterhaltszahlen anmelden. Nun ein weiterer Quickie unter der Kategorie des Mythbusting, also eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, nämlich mit althergebrachten Ideen aufzuräumen, die vielleicht gar nicht so sehr der Realität entsprechen. In dem Fall geht es um Soja in Medikamenten. Jahrelang habe auch ich als Anästhesist in der Prämedikation die Sojaallergie abgefragt, um festzustellen, ob der Patient Propofol oder vielleicht ein anderes Einleitungsmedikament erhalten muss. Doch was hat sich nun verändert? Es gibt eine Stellungnahme der Arbeitsgruppe Allergologie der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie und die kompletten Fachgesellschaften in Deutschland haben sich bisher dazu nicht geäußert. Soja ist eine wichtige Ursache für Nahrungsmittelallergien. Doch lässt sich das nun einfach auf das Medikament, das IV gegeben wird, übertragen. Also hier die Stellungnahme. Soja als Öl oder Lecithin, Phospholipide, ist ein sehr weit verbreiteter Bestandteil von Medikamenten. Es kommt in Propofol vor, in Retinoiden, in allen möglichen anderen Dingen, zum Beispiel im Etomidate. Und in all diesen Arzneimittelinformationen wird eine bestehende Sojaallergie als Kontraindikation genannt. Diese Warnhinweise sind nicht gerechtfertigt. Der Proteingehalt in Sojabestandteilen von Medikamenten liegt aufgrund der Raffinierung nahe oder unter der Nachweisgrenze. Er ist nicht ausreichend oder aufgrund der Denaturierung gar nicht in der Lage, allergische Reaktionen auszulösen. Zwar fehlen zu diesem Thema leider nach wie vor groß angelegte Studien, es gibt aber zahlreiche Referenzen, die die Bedeutungslosigkeit einer Sojaallergie für sojahaltige Medikamente direkt und indirekt belegen. Das heißt, wir müssen uns keine großen Sorgen machen, wenn wir einem Patienten Soja in Form von Propofol oder Etomidat verabreichen. Das heißt, auch wenn die Fachgesellschaften in Deutschland dieser Empfehlung noch nicht gefolgt sind, brauchen wir uns in der Praxis relativ wenig Gedanken um die Sojaallergie zu machen und können Propofol bei unseren Patienten problemlos einsetzen. Also weiter mit dem nächsten Thema. So, diesen Podcast nehme ich auf, während ich als Turnierarzt auf einem Reitturnier bin und da habe ich mir gedacht, ich nutze die Chance, mir mal ein paar Gedanken drüber zu machen, mit welchen Verletzungen ich denn hier wohl so zu rechnen habe. Es gibt also eine Publikation, die 777 Unfälle mit Pferdebeteiligung, die ins DGU-Traumaregister eingegangen sind, analysiert hat und eine weitere Studie, die allerdings retrospektiv fast 8000 pferdeassoziierte Verletzungen aus Schweden analysiert hat. Nun, was wurde da gefunden? Beginnen möchte ich damit, dass nicht alle Pferdeverletzungen immer schwer sind. Auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, während meiner 3 Tage hier als Turnierarzt sind 4 Reiter vom Pferd gefallen und kein einziger musste im Krankenhaus behandelt werden. Von den 777 wurden 89, also ungefähr 11%, wegen entweder schlechter Datenqualität oder häufiger wegen nur niedriger Verletzungsschwere aus dieser Studie ausgeschlossen, sodass man am Schluss 679, die einen ISS von über 8 Punkten hatten, in die Studie eingeschlossen wurden. Die Daten wurden dann weiter unterschieden, wie es zu der entsprechenden Verletzung gekommen ist. Nicht alle Verletzten fielen vom Pferd. Es wurde eingeteilt in folgende Kategorien: Fall from Horse, Horse Kick, Horse Crush und Carriage Related Accidents. Wie haben sich die entsprechenden Daten also aufgeteilt? Das meiste waren, wie zu erwarten, Stürze vom Pferd mit 427. Danach kamen aber schon die Tritte vom Pferd, danach die schwersten Verletzungen mit den Horse Crushs und die Carriage-Related Accidents mit nur 30. Frauen wurden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verletzt, insbesondere bei den Stürzen vom Pferd, wobei die Kopfverletzungen und die Wirbelsäulenverletzungen führend waren. Mit Kopfverletzungen 47,8% und Wirbelsäulenverletzungen 25,5%. Die Tritte hingegen resultierten meistens in Gesichtsfrakturen 29,3%. Und wenn jemand von einem Pferd überrollt wurde, also Horse Crushing Injuries, gab es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Beckenfraktur und intraabdominelle Verletzungen. Im Kontrast zu den Stürzen vom Pferd waren die Carriage-Related Accidents, also Kutschenverletzungen, eher ältere Männer mit einem mittleren Alter von 57 Jahren und hatten am häufigsten Brust- und Extremitätenverletzungen. Insgesamt hatten die älteren Männer, die häufig mit den Kutschenverletzungen assoziiert waren, einen deutlich erhöhten ISS von 20,7 und auch die höchste intrahospitale Mortalität mit 15%, wohingegen die Reiter, die vom Pferd gestürzt waren, immerhin noch eine 4,7%ige intrahospitale Mortalität aufwiesen. Jetzt muss man aber noch auf eine weitere Besonderheit eingehen. Wenn man sich die Daten auch aus dem anderen Register, das ich genannt habe, genauer anschaut, dann stellt man fest, dass nicht nur das Reiten des Pferdes eine große Verletzungsgefahr in sich birgt, sondern auch einfach nur das sogenannte Horse Handling, also Führen des Pferdes und insbesondere in Stallboxen allein die Anwesenheit beim Pferd. Denn das Pferd ist ein Fluchttier und wenn es entsprechend erschreckt wird, zum Beispiel durch einen vorbeifahrenden Trecker oder irgendetwas anderes, kann es zu sogenannten Zerdrücken des Verletzten in den Boxen kommen. Dies führt, ähnlich wie beim Sturz mit Überrollen, zu einer großen Verletzungsschwere, insbesondere mit Torso- und Beckenverletzungen und ist mit einer hohen Mortalität vergesellschaftet. Weiterhin ist bei großen Veranstaltungen mit Pferden, ähnlich wie bei der ich gerade bin, auch immer die Gefahr gegeben, dass Besucher, die sich nicht besonders gut mit Pferden auskennen, bestimmte Verhaltensregeln nicht einhalten und es deswegen zu Verletzungen kommt, zum Beispiel durch Tritte oder das schon erwähnte Zerquetschen. Zusammenfassend kann man sagen, Verletzungen mit Pferdeassoziationen gehören eher zu den gefährlicheren Verletzungsmechanismen und sollten auf jeden Fall einer genauen Untersuchung zugeführt werden. Auch wenn es bei Reitern typischerweise üblich ist, innerhalb von Sekunden wieder auf das Pferd zu krabbeln, nachdem man runtergefallen ist, sollte trotzdem bei jedem Pferdesturz eine ärztliche Untersuchung erfolgen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, häufig korreliert der Zustand des Reiters beim Eintreffen in der Notaufnahme nicht mit dem gefundenen Verletzungsmuster, da hier häufig eine Dissimulation vorliegt. Da die meist jungen bis maximal mittelalten Reiter eher zu einer längeren Kompensation bei schwereren Verletzungen neigen. Hier ein kleiner Nachtrag. Am Ende waren es 6 Reiter, von denen eine Reiterin dann doch ins Krankenhaus musste, weil ihr Verletzungsmuster eine Schockraumbehandlung notwendig machte. Was ist passiert? Das Pferd ist vor dem Hindernis stehen geblieben. Die Reiterin ist quasi ohne Pferd weitergeflogen, hat den Ochser mit ihrer rechten Flanke gerissen. Das heißt, sie ist mit der rechten Flanke, den unteren Rippen und dem Leberbereich auf der Querstange aufgekommen und mit dem ganzen Ding runtergekracht und auch erstmal liegen geblieben. Sodass ich sagen muss, am Ende war das Ganze doch von 6 Reitern konnten nur 5 auf dem entsprechenden Turnier verbleiben. Zum Abschluss des ersten BWZ-DM-Cast Quickies noch eine kleine Studie, die ich erwähnen möchte, einfach weil ich sie so lustig fand. Der Batman-Effekt. Kinder bis 6 Jahre wurden danach hin untersucht, ob sie eine langweilige Aufgabe länger durchführen können, wenn sie sich von sich selbst etwas distanzieren. Das heißt, sie haben eine Aufgabe bekommen, wo sie irgendeine langweilige Geschichte erledigen mussten und durften aber so viele Pausen mit einem Videospiel machen, wie sie wollten. Oh Wunder, die jüngeren Kinder haben sich weniger lange konzentriert als die älteren Kinder, aber je mehr sie sich von sich selbst distanzierten, desto besser haben sie gearbeitet. Das heißt, wenn man die Kinder gefragt hat, arbeitest du hart? Haben sie früher gesagt, ja, ich arbeite hart, als wenn man gefragt hat, zum Beispiel, arbeitet Harry hart? Und wenn man den Kindern auch noch ein entsprechendes Batman oder auch andere Superhelden-Kostüme angezogen hat, dann konnte man ja fragen, arbeitet Batman hart? Und das hat dazu geführt, dass die Kinder am meisten gearbeitet haben. Das heißt für die Praxis, wenn man eine langweilige Aufgabe zu erledigen hat, zieht man sich am besten unter seinem entsprechenden Arbeitsklamotten ein Batman-T-Shirt an, dann kann man sich zwischendurch immer fragen, ob Batman schwer arbeitet. So,
das war's schon für diesen BWZ-DM-Cast Quickie.
Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Quickies-Podcast und bis dann für alle Freunde der klinischen Notfallmedizin.